Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo sagte, die Gewalt in Gaza müsse aufhören. ASEAN und GCC unterstützen entschieden eine friedliche Lösung in Palästina. Der ASEAN-GCC-Gipfel ist ein starker Grund zur Förderung des Wohlstands. Die Nationalpolizei Polri wird Koranlerner rekrutieren. Die indonesische Botschaft in London veranstaltet Experience Indonesia. Die Regierung baut Exporthemmnisse durch bilaterale Zusammenarbeit ab. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Präsident Joko Widodo forderte erneut ein Ende der Gewalt in Gaza und betonte, dass humanitäre Fragen im Konflikt zwischen Israel und der palästinensischen Hamas-Gruppe Priorität haben müssen. Auf dem Gipfeltreffen des Verbands Südostasiatischer Nationen und des Kooperationsrates für arabische Länder in der Golfregion ASEAN-GCC, der am Freitag, den 20. Oktober in Riyadh stattfand, lud Präsident Joko Widodo ASEAN und den Golfkooperationsrat GCC ein, zusammen zu arbeiten, um eine Verschlechterung der Lage in Gaza zu verhindern. Präsident Joko Widodo betonte auf dem ASEAN-GCC-Gipfel, der über YouTube des indonesischen Präsidentensekretariats verfolgt wurde, dass die Position von ASEAN und GCC bei der Unterstützung einer gerechten und dauerhaften Friedenslösung in Palästina klar und solide sein muss. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi sagte, die Länder, die Mitglieder des Kooperationsrates für arabische Länder in der Golfregion, Gulf Cooperation Council, GCC, seien dem Vertrag über Freundschaft und Zusammenarbeit beigetreten. Ihrer Meinung nach zeigt dies das starke Engagement der GCC-Staaten, die Wahrung von Frieden und Stabilität in der Indo-Pazifischen Region zu unterstützen. Auch der Verband Südostasiatischer Nationen ASEAN setze sich laut Retno Marsudi dafür ein, die Wahrung von Frieden und Stabilität im Nahen Osten zu unterstützen. Die Staats- und Regierungschefs von ASEAN und GCC teilen die gleichen Bedenken hinsichtlich der jüngsten Entwicklungen in Palästina. Dies sagte Außenministerin Retno Marsudi in einer gemeinsamen Erklärung mit dem saudi-arabischen Außenminister Faisal bin Farhan al-Saud nach dem ASEAN-GCC-Gipfel, zitiert aus ihrer Erklärung am Freitag, den 20. Oktober in Jakarta. Darüber hinaus sagte Außenministerin Retno, dass Präsident Joko Widodo in seiner Erklärung dazu drängte, der Gewalt ein Ende zu setzen, sich auf humanitäre Fragen zu konzentrieren und nicht zu vergessen. Die Wurzel des Problems anzugehen, nämlich die illegale Besetzung palästinensischen Landes durch Israel. Außenministerin Retno Marsudi betonte, dass ASEAN und GCC ebenfalls fest für eine friedliche Lösung für Palästina eintreten. Diese Position spiegelt sich in der GCC-ASEAN-Erklärung zu den Entwicklungen in Gaza wider. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi sagte, der Verband Südostasiatischer Nationen ASEAN und der Kooperationsrat für arabische Länder in der Golfregion GCC seien zwei große Volkswirtschaften mit einer vielversprechenden Zukunft. Das Bruttoinlandsprodukt BIP der südostasiatischen Länder und der Golfstaaten überstieg im vergangenen Jahr 5 Milliarden US-Dollar. Und die junge Generation in beiden Regionen überstieg 700 Millionen Menschen, von denen der Großteil von der produktiven jungen Generation besetzt ist. Dies sagte Außenministerin Retno Marsudi in einer gemeinsamen Erklärung mit dem saudi-arabischen Außenminister Faisal bin Farhan al-Saud nach dem ASEAN-GCC-Gipfel, zitiert aus Informationen, die am Freitag, den 20. Oktober in Jakarta eingegangen waren. Laut Außenministerin Retno Marsudi ist dies ein gutes Kapital für ASEAN und GCC, die Zusammenarbeit bei der Förderung von Frieden, Stabilität und Wohlstand weiter auszubauen, wie die Ergebnisse des ASEAN-GCC-Gipfels zeigen. Es ist bekannt, dass der ASEAN-GCC-Gipfel in Riyadh, Saudi-Arabien, zur gemeinsamen Erklärung des ASEAN-GCC-Gipfels in Riyadh und zu den ASEAN-GCC Kooperationsrahmen 2024 bis 2028 führte. Das indonesische Religionsministerium wird zusammen mit der indonesischen Nationalpolizei Polri di Personen rekrutieren, di den Koran oder genannt Hafiz und Hafizah, mit Erfolgen auswendig lernen, Mitglieder der Polizei zu werden. Der Direktor für Islamische Religionsinformationen im Religionsministerium, Ahmad Zayadi, sagte in seiner von Infopublik am Donnerstag, den 19. Oktober, zitierten Erklärung, dass Hafiz in der Polizei ermächtigt werden könnte, religiöse Räume in der Gesellschaft zu füllen. Der Rekrutierungsplan ist das Ergebnis eines kürzlichen Treffens zwischen dem Direktorat für Islamische Religionsinformationen des Religionsministeriums und dem Personalbüro des Nationalen Polizeipräsidiums in Jakarta. Unterdessen sagte Polizeikommissar Fadli Samad, dass Hafiz und Hafizah in der Polizei die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch einen religiösen Ansatz durchführen könnte. Die indonesische Botschaft in London veranstaltete kürzlich in Dublin eine Experience Indonesia-Veranstaltung, die Feierlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen diplomatischer Beziehungen zwischen Indonesien und Irland im nächsten Jahr zu feiern. In einer Presseerklärung der indonesischen Botschaft in London am Freitag, den 20. Oktober, sagte der indonesische Botschafter in Großbritannien und Irland, Desra Percaya, dass die Veranstaltung mit den Vorbereitungen für die Feier der diplomatischen Beziehungen begonnen habe. Die Feier wird durch die Durchführung verschiedener Initiativen optimiert, die den beiden Ländern konkrete Vorteile bringen. Botschafter Desra fuhr fort, dass Indonesien und Irland Besuche von Geschäftsmissionen weiter fördern müssen, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu verbessern. Die indonesische Botschaft in London stellte fest, dass der Handelswert zwischen Indonesien und Irland im Jahr 2023 261,3 Millionen US-Dollar oder rund 4,144 Billionen Rupiah erreichen wird. Das indonesische Handelsministerium ist bestrebt, die Exporthemmnisse durch bilaterale Zusammenarbeit mit einer Reihe von Handelszielländern abzubauen. Der Generaldirektor für nationale Exportentwicklung im Handelsministerium, Didi Sumedi, sagte am Freitag, den 20. Oktober, auf der Veranstaltung Trade Expo Indonesia TEI in Tangerang, Banten, Das Protektionismus von Ländern betrieben werde. Diese Länder für indonesische Exporte seien. Deshalb muss Indonesien ein Handelsabkommen abschließen. Didi Sumedi sagte, dass sich die Dynamik des Welthandels derzeit im Einklang mit den sich entwickelnden Bedürfnissen der Weltgemeinschaft sehr schnell verändere. In einigen Ländern gelten besondere Bedingungen, die die Exporteure erfüllen müssen, wenn sie Produkte in ihr Land importieren möchten. Daher betreibt die Regierung die Diplomatie, indem sie die Verhandlungen über bilaterale Handelsabkommen mit verschiedenen Ländern beschleunigt. Darüber hinaus muss Indonesien auch das umfassende Wirtschaftspartnerschaftsabkommen CEPA und das Präferenzhandelsabkommen PTA erneuern. Liebe Zuhörer, nun hören Sie den heutigen Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig, bei einer Temperatur von 26 bis 34 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 65 bis 80%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Herzlich willkommen zum Programm Interessantes aus der Heimat. Der erste Bericht kommt aus der Stadt Ternate in Nordmolukken. Die Stadtverwaltung von Ternate, Nordmolukken, führte zusammen mit dem Sultanat Ternate das Ritual sogenannte Turun Pasir oder Ucing Dowong in den Sand hintergehen oder Ucing Dowong Duri
als Ausdruck der Dankbarkeit für die Manifestation der bezaubernden natürlichen Schönheit der Gegend, vor allem im touristischen Ziel des Strandes Sula Madaha. Der Bürgermeister von Ternate, Tauhid Suleiman, sagte am Dienstag, den 17. Oktober, nach der Teilnahme am sogenannten Ritual Turun Pasir oder San Abstik Ritual im touristischen Ziel Sula Madaha, dass dieses Ritual ein kulturelles Erbe sei, das für die Menschen in Ternate und am Sula Madaha Strand eine tiefe Bedeutung habe, die eine Verkörperung der bezaubernden natürlichen Schönheit von Ternate sei. Darüber hinaus dient diese Tätigkeit seiner Meinung nach auch der Bewahrung der regionalen Kultur und Bräuche. Unterdessen gibt es im Sultanat Ternate, vertreten durch Joe Hukum Sangaji, in der Hollgegend am Sula Madaha Strand Lord Gunawan viele Arten von Weichkorallen, Löwenfischen und bunten Fischen, die sehr interessant sind. Man hofft, dass dieses attraktive Unterwasserpotenzial für die Entwicklung des Küstentourismus genutzt werden kann, was sich positiv auf die regionale Entwicklung und das Wohlergehen der umliegenden Gemeinschaft auswirkt. Der weitere Bericht kommt aus der Stadt Surabaya in der Provinz Ostjava. Die Stadtregierung von Surabaya fokussiert sich auf die Wiederbelebung von 949 aktiven und passiven Parks in der Stadt der Helden Surabaya Ostjava. Der Leiter des Umweltdienstes von Surabaya, Agus Hebi Juniantoro in Surabaya, sagte am Dienstag, dass die Gesamtzahl der Parks in der Stadt Surabaya 949 beitrage, bestehend aus Aktivparks und Passivparks. Speziell für Aktivparks gibt es 39 städtische Standorte und 136 Wohn- oder RW-Standorte. Hinzu kommen Passivparks, die im Durchschnitt an 775 Standorten im Grüngürtel liegen. Von den 949 Parks sind 169 Kinderspielplätze und Nilir von Besuchern. Diese Standorte befinden sich in ganz Surabaya, sodass die Bewohner nicht weit fahren müssen, um ihre Kinder zum Spielen mitzunehmen und alle Einrichtungen kostenlos sind. Der letzte Bericht kommt aus der Stadt Semarang in der Provinz Zentraljava. Die Stadt Semarang ist Gastgeber des Indonesischen Wayang Orang oder Wayang Orang Theaterfestival 2023, das vom 18. bis zum 21. Oktober stattfindet. Der Leiter des Kultur- und Tourismusdienstes der Stadt Semarang, Wingi Wiarso, erklärte am Montag, den 16. Oktober in Semarang, dass das Indonesische Wayang Theaterfestival im Kulturpark Raden Saleh in Semarang stattfindet. Seiner Meinung nach rührt die Begeisterung für die Durchführung des Wayang Orang Festivals aus der Sorge um die kreativen Ergebnisse der lokalen Weisheit, die allmählich durch äußere kulturelle Einflüsse ersetzt werden. Er erklärte, dass die Veranstaltungsreihe des Nationalen Wayang Theater Festivals 2023 eine große Vielfalt an Anführungen beinhaltete, an denen acht Künstlergruppen von Wayang Theater in Indonesien teilnahmen. Während des Festivals wurde den Besuchern auch eine Ausstellung für Klein- und Mittelunternehmen UMKM präsentiert, in der einzigartige Produkte von UMKM ausgestellt wurden. Darüber hinaus gibt es auch eine Wayang-Ausstellung, die verschiedene Arten von Wayang aus ganz Indonesien vorstellt. Das Festival ist öffentlich und kostenlos. Das war Interessantes aus der Heimat.
Voice of Indonesia.
Wir beginnen das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis vom 23. Oktober 1940, der Geburt des brasilianischen Fußballspielers Pelé. Edson Arantes do Nascimento, oder bekannt als Pelé, wurde am 23. Oktober 1940 geboren. Er ist eine Weltfußballlegende aus Brasilien. Im Laufe seiner Karriere als Fußballspieler gewann Pelé dreimal mit Brasilien die Weltmeisterschaft im Jahr 1958 in Schweden, im Jahr 1962 in Chile und 1970 in Mexiko. Dank seiner Leistung wurde Brasilien mit der Jules Rimet Trophäe ausgezeichnet. Pelé erhielt den Spitznamen O Rei oder der König. Wir kommen jetzt zu dem Ereignis vom 23. Oktober 1974. Es ist der Tod des Nationalhelden Jamin Ginting. TNI-Generalleutnant Jamin Ginting war ein indonesischer Unabhängigkeitskämpfer aus Tanah Karo, Nord-Sumatra. Er starb am 23. Oktober 1974. Jamin Ginting war einst der indonesische Botschafter für Kanada. Am 7. November 2014 ernannte Präsident Joko Widodo ihn zum Nationalhelden Indonesiens. Zu seiner Erinnerung ist sein Name nun als Straßenname verewigt, der sich über eine Länge von 80 Kilometer von der Stadt Medan bis zum Bezirk Karo erstreckt. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis vom 23. Oktober 2011, dem Erdbeben in der Stadt Fand in der Türkei. Ein Erdbeben der Stärke 7,2 erschütterte die Provinz Fand in der Türkei. Es ereignete sich am Sonntag, 23. Oktober 2014, 13.41 Uhr Ortszeit. Dieses flache Erdbeben erschütterte den größten Teil der Osttürkei. Bei dem Beben kamen mindestens 604 Menschen ums Leben und 4.152 wurden verletzt. 11.232 Gebäude sind abgerissen. Die Wolkenkratzer in den Städten Fand und Ertis sowie traditionelle Lehmhäuser im Dorf innerhalb dieser Städte sind flach wie der Boden. Das war Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Voice of Indonesia.
Sieben indonesische Unternehmen nahmen an der Africa Health Ausstellung in Johannesburg teil. Sieben Beschaffungsunternehmen für medizinische Geräte aus Indonesien nahmen vom 17. bis 19. Oktober 2023 an der Ausstellung Africa Health im Gallagher Convention Center in Johannesburg, Südafrika, teil. Der stellvertretende Leiter des Indonesischen Handels- und Werbungszentrums oder ITPC in Johannesburg, Murdopo, erklärte am Donnerstag, den 19. Oktober in Pretoria, dass diese jährliche Ausstellung eine gute Gelegenheit sei, indonesische medizinische Geräteprodukte in Südafrika zu bewerben. Er sagte auch, dass die Teilnahme Indonesiens durch sieben Unternehmen an dieser Ausstellung ein Versuch sei, Potenziale und Chancen in der Handels- und Investitionskooperation zwischen Indonesien und afrikanischen Ländern im Pharma- und Gesundheitsausrüstungssektor zu erkunden und ein Netzwerk aufzubauen. Die Teilnahme der sieben Unternehmen erfolgte auf Initiative des Indonesischen Handels- und Werbungszentrums oder ITPC in Johannesburg und des Verbandes der Indonesischen Hersteller medizinischer Geräte oder ASPAKI. Der indonesische Pavillon als Schaufenster für beworbene Gesundheitsprodukte wurde vom indonesischen Botschafter in Südafrika, Saud Purwanto Krisnawan, offiziell eröffnet. Die sieben Unternehmen sind PT One Jack Indonesia, PT Sugih Instrumento Abadi, PT Prodia Diagnostic Line, PT Liquid Pharma Lab Indonesia, PT Swayasa Prakarsa, PT Kalmet Manufaktur Indonesia, und PT Dami Sariwana. Potenzielle Käufer werden laut Murdopo nicht nur aus Südafrika, sondern auch aus umliegenden Ländern kommen. Die Position Südafrikas als Handelsdrehscheibe für die umliegenden Länder kann Indonesien gut nutzen. Murdopo erklärte, dass die Förderung medizinischer Geräte und pharmazeutischer Produkte ein Versuch zur Diversifizierung der Produkte sei, was auch die Fähigkeit Indonesiens unter Beweis stelle, hochtechnologische medizinische Geräte und Arzneimittel herzustellen. Murdopo sagte weiter, dass das Potenzial für den Markt für medizinische Geräte in Südafrika sehr groß sei, da dieses Land in Bezug auf Gesundheitseinrichtungen eine Referenz für die umliegenden Länder sei. TradeMap weist darauf hin, dass Südafrika im Jahr 2022 medizinische Geräte im Wert von 1 Milliarde US-Dollar importieren wird. TradeMap ist ein Zentrum für statistische Daten und Marktforschung sowie die Welthandelsleistung, das vom International Trade Center, der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung und der Welthandelsorganisation entwickelt wurde. Das war unser Indonesien. Auf Wiederhören!
Jarak antara kita. pernahkah kau sadari akulah yang kau sakiti? Kau pergi dengan janjimu yang telah kau ingkari. Oh Tuhan, tolong aku, hapuskan rasa cintaku. Aku pun ingin bahagia walau tak bersama dia.
Of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns zum Programm Wunderbares Indonesia. Diesmal laden wir Sie dazu ein, die Stadt Bondowoso in Ossiafa zu besuchen. Genauer gesagt, das Dorf im Distrikt Cerme des Bezirks Bondowoso, das 40 Kilometer oder 2 Stunden vom Stadtzentrum entfernt ist. Hier befindet sich ein Standort namens Solordorf, das ziemlich versteckt ist. Es gibt einen Ort namens Solor, der etwas abseits der geschäftigen Stadtzentrums von Bondowoso liegt. Es heißt, dass dieses Dorf früher ein megalithisches Relikt besaß, den Soonstein oder Betosoon. Der Name von Betosoon stammt aus der Madura-Sprache und bedeutet gestapelte Steine. Liebe Zuhörer, sobald Sie das Dorf Solor betreten, werden Sie das wunderschöne Panorama sehen. Sie werden auch eine Reihe der felsigen Hügel betrachten, die 15 bis 30 Meter hoch sind. Die Steine sind fein säuberlich angeordnet und wie ein Turm aufgetürmt. Wie Türme erheben sich die hohen Andesitfelsen in der Talsohle. Dieses wunderschöne Panorama kann man nur von der Spitze des Hügels aus genießen. Wenn man will, kann man aber auch das steile Tal hinuntergehen und dann durch Gras und Büsche weitergehen, bis er sich der Felsengruppe nähert, die vermutlich schon vor tausenden von Jahren angelegt wurde. Liebe Zuhörer, der Zugang zu Soonstein, dem Stonehenge von Java, ist nicht zu schwierig. Sie können Motorrad oder Auto fahren. Die Reise ist sehr bequem, obwohl die Straße eng ist, aber sie ist bereits glatt asphaltiert. Sie werden keine Schwierigkeiten finden, da es viele Straßenanweisungen zu diesem Reiseort gibt. Entlang der Reise werden Sie die Schönheit von Teakwald und Steinmauern sehen, die Straße begrenzen. In der Trockenzeit wird das Gebiet um das Solordorf eher kalk, weil der Boden hier kalk enthält. Liebe Zuhörer, der Reiseort Soonstein hat angemessene Einrichtungen wie einen großen Parkplatz, Toiletten, Gebetsraum und Restaurants. Die richtige Zeit, dieses Reiseziel zu besuchen, ist am Morgen vor 11 Uhr, um auf die sengende Sonne zu verzichten. Wenn Sie Urlaub machen wollen, aber noch nicht wissen, welche Reiseziele Sie besuchen wollen, könnte das Reiseziel so Einstein die richtige Wahl sein. Insbesondere für diejenigen unter Ihnen, die die Natur lieben und gerne Selfie-Fotos mit schönen Landschaften als Hintergrund machen. Das war wunderbares Indonesien. Wir werden uns mit anderen Themen wieder treffen. Auf Wiederhören!
Maaf, ku telah menyakitimu. Ku telah kecewakanmu. Bahkan, ku sia-siakan hidupku. Dan ku bawa kau seperti diriku. Walau hati ini terus menangis, menahan kesakitan ini. Tapi kulakukan semua demi cinta. Akhirnya juga harus ku kehilangan cinta sejatiku. Segalanya telah ku berikan, juga semua kekuranganku. Jika memang ini yang terbaik untuk diriku dan dirinya, kan ku terima semua demi cinta. Jujur, aku tak kuasa saat terakhir.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, dem Studentenforschungsteam Video Gagasan Konstruktif VGK der Universität Gajah Mada UGM ist es gelungen, durch das Studentenkreativitätsprogramm PKM 2023 eine technische Innovation, das EJTech Flathaus zur Lösung der komplizierten Abfallentsorgung vorzustellen. Das Flathaus wurde auch zur Lösung der sauberen Wasserversorgung und gesunden Luftqualität entworfen. Das Forschungsteam VGK kam zu dem Schluss, dass Wohnungen statt Einfamilienhäuser zu einer alternativen Wohnform werden, wenn die Grundstückpreise teurer werden. Dass das Flat zu einer Wahl der Wohnung wird, entstehen jedoch auch eine Reihe von Problemen, insbesondere die Abfallentsorgung, die Verfügbarkeit des sauberen Wassers und die Energieversorgung. Vor diesem Hintergrund erscheint das EJTech Flathaus als eine integrierte Lösung, die verschiedene Potenziale, insbesondere das Energiepotenzial vom Flat, maximiert. Das VGK-Team besteht aus 4 Studenten der Vokationsschule UGM: Nicholas Aditya Pratama, Septian Widyo Nugroho, Almira Lutfianda und Daniel Immanuel Manafe, sowie dem assistierenden Dozenten Dr. Eng Aditya Yoga Purnama, STME. Nicolas erklärte, dass diese Innovation verschiedene Geräte kombiniert, die durch die App Edgy optimiert werden. Durch diese App kann das zuvor verschwendete Energiepotenzial zu einer bedeutenden Quelle der alternativen Energie werden, um den Energiebedarf der Bewohner eines Flats zu decken. Die Funktionen in EdgyTech Flathouse sollen Probleme der Abfallentsorgung, der Knappheit des sauberen Wassers, der Luftqualität und des Wohnungsmanagements beheben. Das EdgyTech Flathouse beherbergt auch ein betriebliches System aus einer Reihe von Geräten zur Optimierung des Energiepotenzials, wie zum Beispiel das EdgyBright, das Elektroenergie für die Beleuchtung und als Reservequelle bei Stromausfällen nutzt, und die piezoelektrische intelligente Treppe, die Energie erzeugt, wenn deren Stufen betreten werden. Dazu gehört auch das Edgy Water, ein Regenwassermanagementsystem, das Regenwasser in Trinkwasser, sauberes Wasser und elektrische Energie durch ein in die Edgy App integriertes Mikrowasserkraftwerk umwandelt. Des Weiteren gehört zu dem Betriebssystem auch ein sogenanntes Edgy West. Es ist ein Abfallmanagementsystem, das auf Ultraschallsensoren und thermoelektrischer Technologie basiert und neue erneuerbare Energie erzeugt. Danach setzt Edgy Safe Turbinenventilatoren ein, um die Luftqualität durch die Filterung von CO2 in Raucherbereichen mit Hilfe von MQ2 und MQ7 Sensoren zu kontrollieren. Neben den Energiefunktionen unterstützt das EdgyTech Flathouse auch die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Indonesiens mit dem EdgySmart, das die nationale Bibliothek in Form des E-Books integriert, und dem EdgyReport, das Warnungen über anormale Informationen liefert, sowie dem EdgyPartner mit einem einzigartigen Marktplatz für Wohnungsbewohner. Das Forschungsteam ist davon überzeugt, dass die EdgyTech Flathouse Innovation einen Beitrag zur Lösung der echten Probleme in Indonesien leisten kann, indem das Energiepotenzial im Flat genutzt wird und die Erreichung der Ziele für eine nachhaltige Entwicklung Indonesiens unterstützt. Das war dies und das von Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Heute spielen wir ein Kroncong-Lied mit dem Titel Harapanku, gesungen von Toto Salmon. Das Lied Harapanku oder Meine Hoffnung auf Deutsch wurde von Ismanto geschrieben und von einem der legendären Kroncong-Sänger Indonesiens, Toto Salmon, populär gemacht. Das Lied Harapanku erzählt die Hoffnung von einem Mann, dass alle Indonesier glücklich sein werden. Laut Ismanto, dem Liederschreiber, kann man glücklich sein, wenn der Wohlstand für alle verwirklicht werden kann. Liebe Musikfreunde, hier ist Toto Salmon mit dem Kroncong-Lied Harapanku oder Meine Hoffnung. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Thank you. rangku mimpi gelora cita. Siang malam selalu mencari kumandang gemah panggilan harapanku. Yang bermukim di dalam mimpi, yang menjelma cita. Betapa ku rindukan rasa bahagia. Serta kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Siang malam selalu mencari kumandang gemah panggilan harapanku. Yang bermukim di dalam mimpi, yang menjelma rona cita. Serta kemakmuran bersama bagi bangsa Indonesia.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache.
hanya hatimu yang engkau simpan untuknya. Aku cinta kepada